So bin ich ja. Ein Seelsorger berichtete einmal, es war mitten in der Nacht, als das Telefon klingelte. Eine tränenerstickte Stimme schluchzte, unser Sohn liegt im Sterben. Können Sie bitte zum Krankenhaus kommen? Als ich dann durch die dunklen Straßen fuhr, überlegte ich, mit welchen Worten ich diese verzweifelten Eltern trösten könnte. In einer ähnlichen Situation befindet sich der Herr Jesus mit seinen Jüngern. Er weiß, dass er bald sterben wird. Für die Jünger wird eine ganze Welt zusammenbrechen. Ihr Meister, ihr Rabbi, ihr Mentor, ihr Lehrer, ihr Freund, ihr Hirte wird sie verlassen. Sie werden umherirren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr Jesus wusste ja um alles. Er hatte alles fest im Griff. Er kannte den Plan seines Vaters. Er wusste aber auch, dass es nicht reicht, seinen Jüngern nur zu versprechen, es wird alles gut. Er musste schon konkreter werden. In dem Textabschnitt, den wir heute betrachten, verheißt er ihnen 5 Segnungen, 5 übernatürliche Segnungen, auf die sie sich verlassen können in der Stunde des Trauers und des Verlustes. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 14, und lesen die Verse 15 bis 27. Johannes Kapitel 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch, und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Ischariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ich habe die Predigt überschrieben mit Tröstungen für Jesus Nachfolger und eine Gliederung genommen von John MacArthur, der den Text wie folgt eingeteilt hat. Jesus verspricht erstens einen übernatürlichen Helfer, zweitens ein übernatürliches Leben, drittens eine übernatürliche Verbindung bzw. übernatürliche Gemeinschaft, viertens einen übernatürlichen Lehrer und fünftens einen übernatürlichen Frieden. Diesen letzten Punkt werde ich nur andeuten, nur streifen. Mit dem Text ist nämlich dann der Dale als nächstes dran. Der wird dann näher auf diesen letzten Punkt eingehen. Erlaubt mir, bevor ich zu den einzelnen Punkten komme, eine kleine Exkursion, eine kleine Vorbemerkung. Letzte Worte von Sterbenden, Versprechen und Gelöbnisse am Totenbett geliebter Menschen, die haben ein besonderes Gewicht. Ob sie aber Segen bringen oder Fluch, das hängt von der Motivation des Sterbenden ab. Sind die Ursachen solcher Geh- und Verbote Ausfluss von Egoismus, von Selbstsucht, von Stolz, von Hass oder ähnlicher Motive, dann bedeuten sie Last, ja, dann sind sie eher ein Fluch. Ich habe vor Jahren einen Mandanten, einen Kunden gehabt, einen Fuldaer Unternehmer, der ein Monopol in einer Dienstleistung in Fulda hatte. Er hat seiner Tochter verboten, mit Mitbewerbern zu kooperieren, also sich mit Mitbewerbern zusammenzuschließen. Aus Stolz daraus, dass er dieses Monopol hatte. Die Folge war, das Unternehmen gibt es nicht mehr. Das sind oft so Versprechungen, rette das Haus, rette die Firma, bring den Hof, ja, rette den Hof. Aber das sind Versprechen, die schwierig sind. Vor kurzem erst habe ich wieder erzählt bekommen, dass ein Mann, ein sterbender Mann seiner Frau, das Versprechen abverlangt hat für ihren Sohn, der mehr oder weniger ein missratener Sohn war, Zeit ihres Lebens zu sorgen. Die Frau leidet darunter. Dieser Sohn ist schon längst in dem Alter, dass er eigentlich auf eigenen Füßen steht und für die Mutter sorgen müsste. Ja, aber sie hat ihm dieses Versprechen abgenommen und der Sohn sonnt sich immer noch im Hotel Mama. Hier ist eine abgöttische Liebe Motiv dieses Versprechens geworden. Oft werden auf diesem Weg über Generationen hinweg Konflikte und Verwürfnisse weitervererbt. Ich bin aber der Meinung, falls jemand mal zu mir kommen sollte mit einer solchen Last, ich würde ihn befreien, würde sagen, da bist du nicht dran gebunden. Entsprechend solche Versprechungen aber aus Liebe und Fürsorge für anvertraute Menschen, dann kann das zwar auch zu einer Last werden, aber es wird immer wieder mit einem Segen verbunden sein. Meine Tante Rees, wir haben sie Tante Rees, Tante Therese. Ja. Mein Cousin und die Familie hat sie, glaube ich, 7 oder 8 Jahre lang gepflegt. Ja, das war bestimmt eine Last. Aber mein Cousin hat dann gesagt, als sie verstorben war, das war ein Segen für unsere Familie. Das war die Zeit, wo die Kinder in der Pubertät waren. Wir hatten eine Aufgabe, wir hatten ein Ziel, wir haben an einem Strang gezogen. Es gab niemals Streit, hat er gesagt. Diese Tatsache war ein Segen für unsere Familie. Und wenn ich meinem sterbenden Vater zum Beispiel verspreche, für meine alte Mutter zu sorgen oder mich um minderjährige Geschwister zu kümmern, dann wird mir ein Segen daraus entstehen. Dieses Versprechen entspringt einer ganz anderen Motivation. Und ich denke mal, dass es aber für uns Christen sowieso selbstverständlich ist, für die Anverwandten zu sorgen. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Text. Das Vermächtnis des Herrn Jesus an seine Jünger im Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Er hat seinen Jüngern Gebote der Liebe, des Sich-Annehmens, des Füreinander-Sorgens gegeben. Die werden oft, und das, ich finde das gut, die 77 Einander-Gebote zitiert. Das war das Gebot, die Gebote, die der Herr Jesus seinen Jüngern gegeben hat, und die sollten sie halten. Übrigens, bei der Vorbereitung ist mir Folgendes durch den Kopf gegangen. Das wäre doch ein schöner Name für unsere Gemeinde. Wir könnten uns nennen Einandergemeinde. Das wäre doch was, ja. Ich weiß, bei meiner Tochter, die war früher in einer Crescendo-Gemeinde, jetzt geht sie in eine Immanuel-Gemeinde. Wäre doch schön, wenn sie in eine Einandergemeinde gehen könnte. Was ist das für eine Gemeinde, würde man sagen? Eine Einandergemeinde, ja. Schöner Name, aber was würde der Name nützen, wenn wir es nicht ausleben würden, wenn wir nicht danach leben würden, nach dem Namen? Der Herr Jesus hat seine Jünger geboten, seine Gebote zu halten, wenn sie ihn lieben. Und in seinen Geboten ist kein Platz für Hass oder Neid oder Selbstsucht oder Egoismus. Er hat uns selbst das Vorbild aller Vorbilder gegeben. Er ist uns selbst als Vorbild vorangegangen. Er hat sich entäußert und ist uns gleich geworden. Die ersten Jünger sind diesem Beispiel gefolgt. Ich muss nochmal auf den Männertag zurückkommen. Der hat mich sehr beeindruckt, auf den letzten Samstag. Wir Männer haben am letzten Samstag gehört, ein Paulus ließ alles hinter sich, auf das er hätte stolz sein können, um Jesus zu ergreifen, um ihm nachzufolgen. Er stellt den Philippern einen Timotheus vor, der ihm, dem Paulus, gleichgesinnt und aufrichtig für das Eure besorgt war. Im Gegensatz zu den anderen, die nur das eigene, ihr eigenes Ich suchten. Mit wem identifizierst du dich? Mit wem identifiziere ich mich? Mit Timotheus? Oder mit den anderen? Oder mit einem Epaphroditus, der um des Werkes Christi willen dem Tode nahe gekommen ist und sein Leben gewagt hat? Aber man bemerke auch den Grund dieses Umstandes, nachzulesen im Philipperbrief. Der Epaphroditus wurde dem Tode oder ist dem Tode nahe gekommen, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Das war die Ursache. Wäre das ein Grund für dich, dein Leben zu wagen, um zum Beispiel den Mangel in meinem Dienst für die Gemeinde oder für den Mike oder für die Claudia oder weiß ich was auszugleichen? Wäre das eine Motivation für dich, ein Anlass, dem Tode nahe zu kommen, um den Mangel in meinem Dienst auszugleichen? Das Thema lautete, eine christusähnliche Einstellung bringt Freude und Einigkeit unter Geschwistern. Und liebe Geschwister, ich empfehle es euch, die Dateien liegen da vorne auf dem PC und das dürfen nicht nur Männer hören. Ja, das ist genauso gut für Frauen. Das sind Gebote, die der Herr Jesus seinen Jüngern für die Zeit nach seiner Himmelfahrt gegeben hat. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und im Vers 15, den wir jetzt hier vor uns haben, sagt er seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich frage euch nun mit den Worten eines anderen Predigers, ist das leicht oder ist das schwer? Diese Frage ist rhetorisch, ich will jetzt gar keine Antwort haben. Jeder muss sie für sich selbst beantworten. Ich gebe euch die Antwort dieses Predigers. Und der Antwort stimme ich zu. Es ist weder leicht noch schwer, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und das wusste auch der Herr Jesus. Und vielleicht kannst du diesen kleinen Exkurs, die bisherigen Überlegungen in diese Gedankenpause zwischen den Versen 14 und 15 oder 15 und 16 da reinschieben. In diese Leertaste hinein. Weil es unmöglich ist, aus eigener Kraft ein christliches Leben zu führen, hat uns der Herr Jesus 5 übernatürliche Segnungen verheißen, die die Welt nicht kennt. Er will damit seine verunsicherten Jünger trösten, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Er will uns damit trösten, wenn wir wieder einmal ganz unten sind. Der Schlüssel zu diesen Verheißungen ist die Liebe zu ihm und die Bereitschaft, ihm zu gehorchen. Der erste Punkt. Wir werden getröstet durch einen übernatürlichen Helfer. Die Verse 16 und 17. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Jesus verheißt einen Beistand. Buchstabe A, Unterbuchstabe A, einen Beistand. Der Herr Jesus wird den Vater bitten, und er weiß schon, dass der Vater ihm diese Bitte erfüllen wird, einen Beistand zu schicken. Johannes und nur Johannes benutzt das Wort Parakletos. Das ist ein zur Hilfe, zur Unterstützung herbeigerufener, ein Berater, ein Rechtsbeistand, ein Anwalt, ein Verteidiger, ein Fürsprecher. Und worin besteht der Trost, einen solchen Beistand zu haben? Wenn ich einfach mal nur in die Welt gehe und ich werde vor das Finanzamt geladen, damit meine Steuern in der richtigen Höhe festgesetzt werden. Und ich habe zum Beispiel einen Steuerberater dabei. Dann kann ich beruhigt ans Finanzamt gehen. Ja, dann wird das schon wohl richtig werden. Dieser Berater an meiner Seite tröstet mich, kann mich ruhig werden lassen. Oder aber muss in ein Land reisen, dessen Sprache und Kultur ich nicht kenne. Ja, und ich muss nach Polen reisen, ja, und habe einen Jacek dabei. Ja, dann kann ich beruhigt gehen, kann ich beruhigt reisen. Und mir ist es passiert, vor ein paar Jahren bin ich mal samstags morgens zusammengeklappt, ohnmächtig geworden. Und dann wurde die Hilfe herbeigeholt. Und innerhalb von 2 Minuten war Hilfe da. Da gibt es nämlich bei uns und in anderen Dörfern auch ein sogenanntes Responder-Team. Das sind Leute, die ausgebildet sind, ja, in solchen Notfällen. Die sind als erstes vor Ort, noch vor dem Notarzt. Ja. Die waren innerhalb von 2 Minuten Absetzung des Notrufes, innerhalb von 2 Minuten waren die bei mir. Und was glaubt ihr, was das ein Trost ist, wenn dann auf einmal da einer steht, fühlt ihr den Puls, misst den Zucker, misst weiß ich was alles. Das ist beruhigend, das ist tröstend, ja, einen solchen Beistand zu haben, einen solchen, der sich um dich kümmert. Aber auf dem geistlichen Gebiet, ja, der Herr Jesus hat seinen Jüngern einen Beistand verheißen. Und wir werden sehen, dass dieser Beistand der Herr Jesus selbst ist. Er kommt wieder zu uns, nur in anderer Form. Und dann, ja, dann wird er bei uns sein, alle Tage unseres Lebens. Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Jesus betet für uns. Lukas 22, Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn wir vor Schwachheit nicht mehr weiter wissen, dann verwendet er sich für uns vor dem Thron Gottes. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der Herr Jesus ist unser Verteidiger. Er ist unser Anwalt vor dem Thron Gottes. Da steht nämlich einer, der den ganzen Tag uns nur verklagt. Hast du schon wieder den Martin gesehen, was er alles gemacht hat? Offenbarung 12, Vers 10, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Jesus steht da und muss immer wieder sagen, ja, stimmt, die Anklage ist berechtigt, aber bereits die Schuld ist bereits bezahlt. Er muss immer wieder sagen, ja, die Klage ist zulässig, sie ist begründet, aber bereits verhandelt. Ja, die Klage geht ins Leere. Einen solchen starken, einen solch kompetenten Helfer, so einen Fürsprecher, so einen Anwalt verspricht der Herr Jesus zu senden. Aber es ist ein anderer Beistand. Im Griechischen gibt es für das Wort anderer 2 Worte. Das Wort heteros und allos. Das Wort heteros begegnet uns immer wieder, beispielsweise im deutschen Wort heterogen. Und es bedeutet etwas Verschiedenartiges. Der Johannes benutzt aber an dieser Stelle das Wort allos. Das heißt, einen anderen Beistand derselben Art. Nichts, was verschieden ist, sondern einen anderen Beistand derselben Art. Jesus ist in dem die ganze Gottheit gegenwärtig, der 100% Gott war, der geht und sendet den Heiligen Geist, in dem ebenfalls die ganze Gottheit gegenwärtig ist und der zu 100% Gott ist. Dies ist ein wichtiger Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Dieses Wort kommt zwar in der Bibel nirgends vor und uns wird zum Teil vorgeworfen, wir würden etwas lehren, was nicht in der Bibel steht. Aber dass Gott aus 3 Personen besteht, dass er ein dreieiniger Gott ist, ist aus den Textzusammenhängen immer wieder mehr als deutlich. Und gerade der vorliegende Text, den wir eben hier vor uns haben, der zeigt das ganz deutlich. Vers 16. Da wird der Beistand angekündigt, der bei euch ist. Vers 17 heißt es dann, das ist der Geist der Wahrheit. Und im Vers 18 sagt der Herr Jesus, ich komme zu euch. Der Beistand wird bei euch sein und der Jesus sagt, ich komme zu euch. Vers 23. Wir, Jesus und der Vater, kommen zu ihm, zu dem, der Jesus liebt, und machen Wohnung bei ihm. Vers 26. Der Beistand, der Heilige Geist. Jetzt bekommt der Beistand einen Namen. Und dann im Kapitel 15, Vers 26, wenn der Beistand, der Heilige Geist, gekommen ist, also hier wird immer wieder, sind die Begriffe austauschbar. Und auch was die Sendung des Beistandes betrifft, sind diese Begriffe austauschbar. Vers 16 heißt es, der Vater wird auf Jesu Bitten hin den Beistand senden. Kapitel 15, Vers 26, da lesen wir dann, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Und im Johannes 6, Kapitel 16, Vers 7, da sagt der Herr Jesus, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Dieser andere Beistand, der Hinweis, ist ein wichtiger Hinweis, dass der Herr Jesus, dass der Vater im Heiligen Geist, dass es ein dreieiniger Gott ist. Jesus sagt, ich, Gott Sohn, gehe zu Gott dem Vater und sende euch Gott den Heiligen Geist. Und C, dieser Geist wird bei uns sein in Ewigkeit. Er wird bei uns bleiben und in uns sein. Hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament kam der Geist vorübergehend auf einen Menschen zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, zum Beispiel auf einen Propheten, auf einen König, auf einen Priester oder einen Feldherrn oder sonst jemanden. Jetzt sagt der Herr Jesus aber, dass der Heilige Geist in Ewigkeit bei uns sei und in uns sei. Paulus bestätigt das zum Beispiel im Brief an die Epheser im Kapitel 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Der Heilige Geist wird uns nie mehr verlassen. Wir sind versiegelt. Dieses Siegel kann keiner brechen oder entfernen. Wenn wir einmal versiegelt sind, dann bis auf den Tag der Erlösung aus diesem irdischen Leben, aus diesem irdischen Gefäß, in dem, ich wage es zu sagen, der dreieinige Gott wohnt. Da hat der dreieinige Gott Wohnung genommen. Wir brauchen, ja, wir dürfen nicht mehr beten, wie David im Psalm 51 gebetet hat, Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Das ist ein alttestamentliches Gebet. Ein solches Gebet dürfen wir nicht mehr beten. Der Geist wird uns nicht mehr verlassen. Das ist ein starker Trost und der noch untermauert wird durch die Verheißungen aus Gottes Wort, nämlich, dass wir durch die Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Errettung. So sagt es Petrus in seinem Brief. Und Petrus sagt, wir sollen jubeln, wir sollen uns freuen, wir sollen frohlocken über diese Tatsache. Der Heilige Geist ist bei uns in Ewigkeit. Er bleibt bei uns und ist in uns. D, es ist der Geist der Wahrheit. Er kommt von Gott, der ein Gott der Wahrheit ist. Er verherrlicht den Sohn, der selbst die Wahrheit in Person ist. Er führt uns in die ganze Schrift hinein, in das Wort der Wahrheit, wie wir noch sehen werden. Und klein e, den Geist, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht kennt. Dieser Geist ist ein Geschenk an die, die an den Herrn Jesus glauben. Ich sagte bereits, dass die ihn lieben und die ihm gehorsam sind. Die Welt kennt diesen Geist nicht, aber sie kann ihn erahnen. In der Zeit, in den Tagen, wo ich zum Glauben gekommen bin, es war Evangelisation in Fulda, ich habe es, glaube ich, schon öfters erzählt, mit Martin Gut von WDL. Am Donnerstagabend als wir nach Hause fuhren, wir hatten noch Leute aus Marbach dabei, haben wir im Auto uns darüber ausgetauscht und uns darüber unterhalten. Und uns war klar, die haben etwas, was wir nicht haben. Das war ganz klar und wir wussten auch, was das war. Die hatten den Heiligen Geist. Am Samstagabend durfte ich zum Glauben kommen und den Heiligen Geist empfangen. Und ich habe dann erkannt, dass, das steht im 2. Korinther 3, Vers 18, könnt ihr mal nachlesen, dass die da am Samstagabend, am Donnerstagabend noch die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt haben. Die Christen schauen mit offenem Angesicht die Herrlichkeit Gottes und spiegeln das wieder. Und ich hoffe und bete immer wieder darum, dass ich diesen Spiegel nicht irgendwie dreckig mache, dass der nicht mehr ordentlich spiegelt. Ja. Und ich bete genauso, dass das funktioniert und läuft ohne mein Zutun, dass ich das gar nicht merke. Das ist das Beste. Das haben wir erlebt. Die Welt kennt diesen Geist nicht, aber sie kann ihn erkennen, sie kann ihn erahnen. Das war jetzt die erste und die schönste Segnung, die der Herr Jesus uns verheißen hat. Er schickt uns einen übernatürlichen Helfer. Und zweitens, er schickt uns Trost durch ein übernatürliches Leben. Wir lesen im Vers 18, und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Und Vers 19, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Christen befinden sich in einem gewissen schizophrenen Zustand. Auf der einen Seite leben sie noch in dem diesseitigen, im Fleisch, im fleischlichen Zustand. Aber sie haben einen Schatz in sich und diesen in irdenen Gefäßen, wie die Schrift sagt. Das Fleisch ist schwach und wir sündigen in einem fort. Selbst ein Paulus musste gestehen, Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Andererseits hat derjenige, der an Jesus glaubt, ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16. Ganz bekannt, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Es gibt noch ein paar weitere Stellen im Johannesevangelium. Johannes betont das immer wieder. Derjenige, der glaubt, hat ewiges Leben. Das ewige Leben hat bereits bei uns hier und jetzt im Zeitpunkt unserer Wiedergeburt begonnen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Unsere Herzen sind reingewaschen von aller Schuld. Wisst ihr, das Blut Jesu, das ist ein wirklich gründlicher und ein rigoroser Fleckenlöser. Jede Hausfrau hat immer wieder mal den Kampf mit hartnäckigen Flecken. Wer aber sein Herz dem Blut Jesu ausgesetzt hat, der ist wahrhaft rein. Paulus schreibt im Epheserbrief auch, als Sinn und Zweck für die Gemeinde gibt er das an, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen ist. Die Gemeinde ist also das Anschauungsobjekt für die Gewalten und Mächte der Himmelswelt. Und ich glaube, wenn die Engel auf die Bibelgemeinde Hünfeld runterschauen und dort zum Beispiel den Martin sitzen sehen, dann sehen sie nicht einen, der da kämpft und durch Sünde besudelt ist, der oft deprimiert und mutlos ist, sondern sie sehen einen Martin angetan mit einem weißen Gewand, mit ewigem Leben beschenkt. Und darüber werden die Engel und die Mächte, den Gewalten in der Himmelswelt, Gott loben und preisen, nämlich dass er diesen Martin so sehr geliebt hat, so sehr begnadigt hat und so reich beschenkt hat. Darüber können sie die Weisheit Gottes erkennen. Sie sehen also nicht den alten Menschen, sondern sie sehen den neuen Menschen. Davon bin ich überzeugt. Wir werden getröstet durch ein bereits geschenktes, ewiges, übernatürliches Leben. Drittens, wir werden getröstet durch eine übernatürliche Verbindung. Die Verse 20 bis 25. Wir lesen im Vers 20: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und Vers 23: Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was gäbe der eine oder andere dafür, eine hochgestellte Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben einmal bei sich zu Hause zu beherbergen? Vielleicht die Bundeskanzlerin, den Bundespräsidenten oder die Queen auf England. Stellt euch vor, ihr wolltet ein Anliegen bei einer dieser hochgestellten Persönlichkeiten vorbringen. Und wie groß müsste dieses Anliegen sein oder wie wichtig, dass es überhaupt zugelassen würde? Und dann, wenn es wirklich wichtig wäre, wie lange ihr warten müsstet, bis ihr da mal drankommt, bis ihr mal eine Audienz bekommen würdet. Käme die Queen bei euch zu Hause zu Besuch, ihr würdet euer Haus schmücken und putzen und es herrichten. Ihr stände dann wahrscheinlich euer ganzes Haus zur Verfügung. Und nun stellt euch vor, nun ist der Herr der Heerscharen. Der Herr der Heerscharen ist bei euch eingezogen, eingekehrt. Er ist in ein durch das Blut Jesu gereinigtes Herz eingekehrt. Und hast du ein Anliegen an ihn, dann brauchst du keine Angst zu haben, irgendwie an einen Ausschuss oder eine Arbeitsgruppe oder an einen Experten verwiesen zu werden. In deinem Herz wohnt der Schöpfer des Weltalls. Der kennt alle Baupläne. Der weiß ganz genau, wie dein Knie tickt, was da kaputt ist. Ja. Er kennt alle Baupläne von allem, von euch, innerlich, äußerlich, von der ganzen Welt, wie Sonne und Mond funktionieren, wie die Luft. Er kennt das alles im Detail. Er hat Zugang zu allen Ressourcen der ganzen Welt. Und dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, er lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Ist das nicht ein Trost? Ein Trost, wenn du mal wieder niedergeschlagen oder mutlos bist? Wenn du nicht ein- und ausweist? Du hast Zugang jederzeit, Tag und Nacht, zum Souverän des Weltalls. Und du darfst sicher sein, dass er dich mit der gleichen Liebe liebt wie eine Bundeskanzlerin oder den Bundespräsidenten oder die Queen. Bei ihm ist kein Ansehen der Person. Diese Verbindung soll uns Trost sein, diese übernatürliche Verbindung. Viertens, der Trost durch einen übernatürlichen Lehrer. Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diese Verheißung hat sich zunächst buchstäblich bei den Jüngern Jesu erfüllt. Sonst hätten wir heute keine Evangelien und auch keinen Brief von einem Paulus oder einem Petrus oder von irgendjemandem. Die Evangelien wurden erst circa 30 bis 60 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben. Der Heilige Geist hat aber die Schreiber an alles erinnert, was sie erlebt haben, was der Herr gelehrt hat, was er gesagt hat, und so dass sie das niederschreiben konnten. Auch ein Paulus betont immer wieder, dass ihm Erkenntnis geschenkt und Geheimnisse kundgetan worden sind. Er sagt ja im Galaterbrief, dass er das Evangelium nicht von Menschenhand jetzt aus der Erinnerung heraus empfangen hat, sondern durch die Offenbarung Jesu. Er sagt zwar, nach 14 Jahren ist er dann hinaufgegangen zu den Aposteln nach Jerusalem. Das, was wir kennen als das Apostelkonzil, Apostelgeschichte Kapitel 15. Als sie sich da trafen und sich dann austauschten, dann gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft. Das heißt, sie haben gesagt, Paulus, was du lehrst, das stimmt, das passt. Der Heilige Geist hatte ein vollkommenes Werk geschaffen. Die Bibel ist in sich abgeschlossen und widerspruchslos, irrtumslos inspiriert das Wort Gottes. Ich habe gestern Abend gerade wieder in einem Buch gelesen vom Louis Vogel. Ich habe immer schon wieder davon erzählt. Er hat zwischen den Kriegen gelebt, irgendwie so um die 1920 herum, im Elsass, und ist allein durch das Lesen der Heiligen Schrift zum Glauben gekommen. Und er betont das immer wieder. Ja, er hat angefangen zu lesen in der Heiligen Schrift und war erfreut und hat das alles gepasst und hat alles gepasst. Und irgendwann sagt er, nee, das kann nicht sein. Jetzt habe ich wieder was gelesen, was überhaupt nicht passt. Ja, er hat 6 oder 8 Jahre lang hat er gesucht und gekämpft, bis ihm einer eine Elberfelder Bibel verkauft hat. Dann hat er wieder angefangen zu lesen. War wieder erfreut. 2 Jahre lang hat er studiert, hat sich Konkordanzen angelegt. Und als er durch war, sagte, es passt alles zusammen. Aber was war denn das jetzt? Die ganze Zeit habe ich so. Und dann hat er die Inhaltsverzeichnisse verglichen von seiner alten Übersetzung, der Alioli-Übersetzung und der Elberfelder. Und hat festgestellt, in der Elberfelder, da fehlen Bücher. Aha, sagt er, doch gefälscht. Siehste, ich wusste es gleich. Und dann hat er sich diese Bücher vorgenommen, die in der Elberfelder fehlen. Und da ist ihm aufgegangen, dass das, was ihn immer durcheinander gebracht hat, da stand in diesen Büchern drin. Ja, und er sagt, Luther hat eines der größten Taten Luthers war, diese Apokryphen aus der Bibel herauszunehmen und wieder in den Papierkorb zu werfen, wo der heilige Hieronymus die vor 200 oder 300 Jahren oder im Jahre 200 und 300 rausgeholt hatte. Ja, da sagt er immer, der hat sie aus dem Papierkorb der Juden hat es rausgeholt und hat sie wieder in die Schrift reingestellt. Wir haben in der Bibel ein abgeschlossenes, widerspruchsloses, irrtumsloses, das inspirierte Wort Gottes. Durch diesen übernatürlichen Lehrer. Aber bis heute können wir den Heiligen Geist ebenfalls persönlich als Lehrer erfahren. Ich komme zurück auf diese Evangelisation. An diesem Donnerstagabend habe ich mit dem Evangelisten noch über eine theologische Frage diskutiert und gerechtet. Das war ein Punkt, da kam ich nicht drüber hinweg. Ja, das sage ich das jetzt auch noch aufgeben. Ich habe so vieles schon aufgegeben durch die Erkenntnis der Schrift. Aber das schaffte ich nicht. Am Samstag durfte ich mich bekehren, am Sonntagmorgen war diese Frage für mich geklärt. Ja, ich habe da das erste Mal, oder bewusst zumindest, ich habe den Geist als Lehrer auch schon vorher erfahren, er hat mich gelehrt. Aber da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass der Heilige Geist mich persönlich gelehrt hat. Bis heute will uns der Heilige Geist lehren und erinnern. Und es gäbe sicherlich noch viele Beispiele anzuführen, sowohl aus meinem persönlichen Leben, und ihr wisst das sicherlich auch, vieles zu erzählen, wie das tatsächlich aussieht, dass der Heilige Geist uns lehrt. Und bitten wir doch den Heiligen Geist jedes Mal, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dass er uns lehrt und uns erinnert an alles. Und fünftens, der letzte Punkt, Trost durch einen übernatürlichen Frieden, im Vers 27. Diesen Frieden, von dem der Herr Jesus hier spricht, den kennt die Welt nicht. Dort gibt es vielleicht Waffenstillstände oder Nicht-Angriffspakte oder Stillhalteabkommen, aber keinen wirklichen Frieden. Und wenn ihr Zeugnisse lest, ich habe vor kurzem wieder eins gelesen, dass dieser Friede, der in die Herzen einzieht, dass das immer wieder betont wird, so nach dem Motto, ich habe jahrelang gesucht, aber jetzt habe ich endlich diesen Frieden. Diesen Frieden kennt die Welt nicht. Aber diesen göttlichen Frieden, der nur aus einer Aussöhnung mit Gott kommen kann, ja, diesen Frieden kennt die Welt nicht. Ja, Dale wird demnächst in der nächsten Predigt diesen Vers genauer betrachten, dann werden wir noch mehr von diesem göttlichen Frieden hören. Wir haben gesehen, dass uns der Herr Jesus nicht verwaist zurückgelassen hat. Er hat uns mit 5 übernatürlichen Segnungen gesegnet. Er hat uns einen übernatürlichen Helfer geschickt. Er hat uns mit übernatürlichem Leben beschenkt. Wir haben eine übernatürliche Verbindung in uns, eine übernatürliche Gemeinschaft. Wir haben einen übernatürlichen Lehrer und wir können einen übernatürlichen Frieden genießen. Wir betonen in der Verkündigung immer wieder, was der Herr Jesus für uns in seinem Erlösungswerk schon getan hat. Und das ist auch wichtig und richtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was der Herr Jesus an uns getan hat. Wir sollten uns aber auch bewusst sein, was der Herr Jesus heute und jetzt in uns und durch uns und für uns tut. Der Auferstandene, der in unser Leben gekommen ist, er lebt in uns und wir leben durch ihn. Amen.